Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Prisching.
Ich bin Michael Steingruber und ihr hört Serienreif, dem Podcast über die verbrecherische Welt der Serien. Heute geht es bei uns um eine der beliebtesten Berufsgruppen im Serien- und Streamingfach, nämlich um Gangster. Und einer, der sich darin so gut auskennt wie kaum ein anderer, ist Filmwissenschaftler Raid Koloke, der gerade nicht so überzeugt ist trotzdem. Herzlich willkommen bei uns im Studio, lieber Raid.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Raid, du warst bei uns ja schon zweimal zu Gast und hast uns unglaublich Spannendes über die Welt der Horrorserien und der Zombies erzählt. Was haben denn Monsters und Zombies mit Gangstern und Ganoven gemeinsam?
Ja, bei der Frage habe ich jetzt lange gebrütet. Meiner Meinung nach haben die beiden Genres nicht so viel gemeinsam. Also vielleicht auf einer sehr abstrakten Ebene kann man sagen, es sind so Ensemble-Formate. Also es gibt immer eine kleine Gruppe, die im Mittelpunkt steht. Das sind selten Charakterstudien oder man hat vielleicht einen Protagonisten, wie jetzt Tony Soprano zum Beispiel. Aber es gibt ja noch ganz viele prominente Nebenfiguren dann auch und so weiter. Und dass es da ganz stark auch um Beziehungskonstellationen im weitesten Sinne geht. Aber während die Zombies ja immer auch apokalyptische Darstellungen sind, also die Welt danach sozusagen nach einer Apokalypse auch immer Katastrophenfilme sind, ist, glaube ich, hier der fundamentale Unterschied, dass sich dieses Ensemble, also der Mafia-Familie, des Clans und so weiter, ja mitten in unserer Gesellschaft befinden, die ja drumherum noch funktioniert und sozusagen so eine Infiltration eher bildet. Insofern sehe ich da nicht so viel Gemeinsamkeiten, aber so wie ich eure Blicke deute, habt ihr vielleicht noch andere Angebote zu machen.
Doris.
Es wäre ja vermessen zu behaupten, dass Tony Soprano etwas mit Zombies gemeinsam hat, aber in der gängigen Lesart könnte man ja die Gangster schon als Volkshelden bezeichnen. Würdest du das unterstreichen?
Ja, es gibt...
Weil dann hätte ich nämlich eine Theorie.
Ja, okay. Ja, also es gibt diese Formel der Gangster als Volksheld. Roloff und Seselin haben das in einem ihrer Filmbücher ausgeführt. Und der Volksheld, das mag jetzt erstmal komisch anmuten, weil der Volksheld ja eher so positiv konnotiert ist. Man denkt an Robin Hood zum Beispiel, ja, der die Reichen bestiehlt, um es den Armen zu geben und so weiter. Aber wenn man das Ganze etwas allgemeiner fasst, geht es bei dem Volkshelden als einer Identifikationsfigur darum, dass der Widerstand leistet gegen die herrschenden Verhältnisse oder gegen Herrschaftsverhältnisse, müsste man genauer sagen, ja. Und damit sich eben als Identifikationsfigur anbietet, aber eben nicht in dem Sinne, dass man denkt, boah, das ist ein super Typ, mit dem möchte ich gern befreundet sein oder dem nahe sein, sondern dass man der sein möchte. Weil ein wesentliches Charakteristikum für den Volkshelden ist seine Rücksichtslosigkeit, ja. Dass er sich eben nicht an die bürgerliche Ordnung hält oder die staatliche Ordnung und so weiter, sondern dem widersteht, intelligent ist, sich dem widersetzt und vielleicht auch das ausagiert, was wir uns alle als Bürger sozusagen und so einer bürgerlichen Wertvorstellung eben nicht trauen. Und dann müsste man natürlich jetzt zeitpolitisch dann sagen, wäre dann Donald Trump auch ein Volksheld? Ist das vielleicht die Faszination, die er ausmacht, weil er sich an nichts hält und sozusagen gegen die herrschende Ordnung versucht zu torpedieren? Das wäre jetzt eher die negative Interpretation sozusagen. Ja.
Oder ist Donald Trump ein Monster?
Ich wollte schon sagen, ja genau, er ist ein Zombie, aber in gewisser Weise zertrümmert das meine Theorie jetzt schon auch ein bisschen. Ja. Donald Trump zertrümmert alles. Weil meine Überlegung war, die du, lieber Reit, warst hier mal bei uns, ja, und hast über Zombieserien gesprochen und uns ist noch so gut in Erinnerung, als du gesagt hast, der Zombie ist der Proletarier. Ja. Und jetzt überlege ich, der Proletarier ist in gewisser Weise ja auch sowas, kommt aus dem Volk, ist also insofern auch in gewisser Weise der Volksheld. Jetzt ziehe ich die Linie. Ist der Gangster der Volksheld, der Zombie der Proletarier? Ja, wie könnte man hier eine Verbindung ziehen?
Ein bisschen eine Verwechslung, weil der Volksheld ja im Grunde ja eben nicht aus dem Volk kommt. Also er steht ja sozusagen über dem Volk, weil er ja im Grunde anders handelt. Also er hat eine andere Moral. Wie gesagt, er ist rücksichtslos und er widersetzt sich den herrschenden Verhältnissen. Und daher kommt dann auch diese Bewunderung. Aber klar, im Großen und Ganzen ist der Volksheld ja sehr positiv konnotiert und eher mit einer Figur wie Robin Hood jetzt verknüpft.
Also nicht
mit Donald Trump.
Ja.
Ich habe da nur überlegt dann heute, als ich das nochmal nachgelesen habe und so, ja, dann müsste Donald Trump eigentlich auch ein Volksheld sein oder so, was mir auch missfällt sozusagen, aber auf so einer abstrakten Ebene.
Eine Horrorvorstellung.
Na, mir ist es vor allem noch nicht ganz klar, wie man Donald Trump mit Robin Hood in Einklang bringt.
Naja, wenn man sozusagen oder das so den Volksheld charakterisiert, dass er eben rücksichtslos ist und sich sozusagen über die herrschenden Verhältnisse stellt, ist das ja auch bei Donald Trump so, dass er ja nur von einer gewissen Klientel das befriedigt sozusagen, dass der gegen das sogenannte Establishment ist und alles das auf den Kopf stellt oder vernichten will, von denen sich dann eben die Proletarier, die Arbeitenden sozusagen im Stich gelassen fühlen. Ja, dass der nichts besser macht und so, das ist ja dann schon fast egal, sondern weil der diese Wut vielleicht für sie ausagiert oder das so verkörpert. Ja. Und da würde ich dann, Donald Trump hat ja auch einige Verfahren am Hals, ja, vielleicht die Verbindung zum Gangster ziehen. Der hält sich auch an diese ganzen Ordnungen nicht. Und beim Gangster können wir natürlich an ganz viel partizipieren. Also einerseits haben wir natürlich auch Angst vor ihm, weil der ja auch unsere Existenz bedroht. Also gerade die Mafia, die ja auch als so machtvoll inszeniert wird. Ja. Und aber ich muss da immer an diesen Spruch denken aus der Pate. Ich habe ihm am Angebot gemacht, dass er nicht ausschlagen konnte. Jeder von uns kennt das, glaube ich. Man ist sauer auf den Chef, man ist auf sonst wen sauer, die Kassiererin an der Kasse, sonst wen, man ist irgendwie schäbig behandelt worden. Und dass man einfach mal diese Macht hat, sozusagen unterm Tisch zu spielen, sozusagen eine machtvolle Organisation im Hintergrund und sich dann zu rächen oder jemanden zu etwas zu zwingen, was man so mit normalen rechtsstaatlichen Mitteln nicht schafft oder so. Ich glaube, dass daher auch so eine ganz starke Faszination für den Gangster, also gerade den organisierten Gangster, dann noch herkommt oder die organisierte Kriminalität. Und natürlich, dass es eine Parallelgesellschaft ist, von der wir alle wissen. Wir wissen auch, dass sie sehr machtvoll ist, dass sie gefährlich ist und die aber für uns im Verborgenen agiert und zu der wir eigentlich auch keinen Kontakt haben möchten, wenn wir mal ehrlich sind.
Was ist mir gerade eingefallen? Und zwar James Gandolfini, der Darsteller des Tony Soprano, ist dieser Faszination ja auch total erlegen. Er hat in gewisser Weise ab einem gewissen Zeitpunkt dann wirklich auch nicht mehr richtig unterscheiden können, wer ist, was man in dem Zusammenhang dann auch verstehen kann, weil ich glaube, die haben das ganze Jahr gedreht, ja, und über halt eben diese hohe Anzahl von Staffeln. Also wie das noch einmal sein muss, wenn du das spielst auch und eben so eine Figur hast, die überhöht ist und die natürlich auch dann durch den Publikumserfolg im Grunde genommen, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen und ist mir in dem Zusammenhang jetzt auch eingefallen, also von wegen Volksheld, der dann auch nicht mehr unterscheiden kann, dem zugejubelt wird, das ist ja wiederum eine Parallele zu Donald Trump, ja, der dann vielleicht auch nicht mehr unterscheiden kann, man, der hat es wahrscheinlich noch nie unterscheiden können, was jetzt Recht und Unrecht ist,
ja,
ne?
Ja.
Und sich einfach darüber hinwegsetzt.
Und da besteht ja gerade bei der Inszenierung von Sopranos auch eine große Verführungskraft, dadurch, dass das ja auch so ein bisschen im Medium bleibt. Also das Thema ist ja dann noch immer Authentizität. Man fragt sich mal, ist das wirklich so oder nicht? Man weiß das ja eigentlich gar nicht. Ja, man kann jetzt Sachliteratur dazu wühlen und das dann irgendwie abgleichen und so weiter. Aber eigentlich geht es einem ja gar nicht darum. Und das reflektiert die Sopranos ja auch. Also diese Figur hat ja eine ganz starke Verführungskraft auch, in welcher Umgebung die lebt und damit spielt die Serie ja fantastisch. Also einerseits partizipiert man, ist man ganz nah an dieser Figur ran. Die Serie spielt voll ihr Potenzial aus, auch so Alltagsroutinen zu inszenieren. Also jeden Morgen kommt er, oder jeder Folge kommt er morgens in seinem Morgenmantel an den Frühstückstisch und so weiter. Wir frühstücken mit ihnen zusammen und so. Also wir sind mitten in dieser Familie, der leiblichen Familie und aber auch der Mafia-Familie mit drin und sind ganz nah an der Figur und greifen automatisch fast ja schon Partei irgendwie auch für sie, ja, weil wir an ihren Leiden teilnehmen, dann noch diese ironische, das ironische Grundsetting, mit dem das der Psychotherapie macht als Mafia-Boss, ja, da wurde man denen ja immer eine Skrupellosigkeit oder irgendwie Unreflektiertheit unterstellt und so weiter. Und dann wird man immer wieder vor den Kopf gestoßen, dass die Figur dann irgendwas macht, wo man denkt, boah, nee, da gehe ich jetzt moralisch, kann ich da nicht mehr mitgehen. Und das, finde ich, das macht diese Serie brillant.
Es gibt auch einen Grund, warum wir ausgerechnet heute über Gangster reden, nämlich auf Netflix jagen die Ganoven einander in der Serie Crooks. Marvin Crane hat sie gemacht, Serienfreundinnen und Freunde kennen ihn wahrscheinlich aus vier Blocks. Der Österreicher ist übrigens mit einem Zombie-Film gestartet, nämlich mit Rambock. Crooks erzählt jedenfalls eine deutsch-österreichische Gaunerjagd, das mag Marvin Crane auch sehr gern. Es geht um eine Münze. Mit dabei sind Frederik Lau, der bei Marvin Crane sehr oft dabei ist, und Christoph Krutzler, der Österreicher oder Steirer in dem Sinn. Es geht ziemlich rund. Reit, wie hast du die Serie gesehen?
Also zwiespältig. Also ich werde mich jetzt mal von meinem persönlichen Geschmack, ich habe sie eigentlich ganz gern gesehen, was aber auch wirklich biografische Gründe hat. Ich wohne seit 10 Jahren in Wien, habe aber vorher in Berlin gewohnt. Das heißt, ich habe jetzt quasi beide Städte so ganz gut im Kopf und fand das insofern ganz charmant, mal so ein Gangster-Movie, Buddy-Movie ist es ja zum Teil dann auch, ja, also weil die beiden dann ja unterwegs sind und so eine Zwangsgemeinschaft erstmal bilden und sich ja doch anfreunden, also so diese übliche Dramaturgie, die ich aber ganz hübsch inszeniert fand und dann eben diese kulturellen Unterschiede, ja, was sich ja vor allem über die Sprache dann auch ausdrückt und so, das fand ich total charmant gemacht. gemacht. Mich hat es dann ein bisschen verloren, weil ich echt schade fand, dass es dann so nach Marseille abgedriftet ist, also eigentlich in den dritten Handlungsort. Und dann ja der Rest, also das Ende der Serie, die letzten ganzen Folgen ja eigentlich fast ausschließlich in Marseille spielen, das fand ich so ein bisschen schade. Ich fand sie aber sehr gut inszeniert, ja, ganz klar am amerikanischen Film orientiert von der Inszenierungsweise her. Das mag manch einer bemeckern. Ich finde, sie haben es gut gemacht und das hatte auch eine gewisse Rasanz. Die haben ganz viele Genres zusammengemixt irgendwie, was ich glaube, ich auch so ein bisschen Geschmackssache ist. Ich mochte es ganz gerne, also waren Elemente des Heist-Movies. Und von der Inszenierung Fight Club, ja, wenn der dann seinen Plan vorstellt, diese rasanten Kamerafahrt mit der virtuellen Kamera und so, das war 1:1 Fight Club. Aber finde ich gut kopiert und auch nicht so getan, dass sie jetzt was Neues machen. Das war dann aber auch ein Element des Heist-Movies, dass sozusagen der große Coup vorgestellt wird und wie durchdacht er ist und so weiter. Ja, das Heist-Movie als ein Kriminalfilm, in dem es um ein gut geplantes Verbrechen geht und vor allem die Finesse des Plans, der natürlich immer schief geht, irgendwie im Mittelpunkt steht und so. Ich mochte das. Ich mochte auch so Details. Also zum Beispiel gerade am Anfang, wenn diese Münze geklaut wird und dann diese alten weißen Männer, die vermeintlichen, da reinstürmen und aber vorher schon diese afrodeutsche Museumsführerin den alten weißen Menschen da die Geschichte erklärt und die dann noch so leicht infantilisiert dabei und so weiter. Unter den weißen Männern dann aber Migranten stecken. Und da fand ich diese so kleinen Seitenhiebe Provokationen so zu aktuellen politischen Debatten irgendwie ganz, ganz spannend. Wurde dann leider, finde ich, nicht so ganz ausgeführt mehr. Und da habe ich mir gedacht, okay, die trauen sich richtig was, ne? Wenn die dann im Auto dann die Masken runterreißen und dann hat das zwei Migranten dann da sitzen und die sich freuen. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann dachte ich, okay, spannend, mal gucken, was sie daraus machen. Ja? So, und dann hatte ich, finde ich, schon auch so eine Assoziation an Der Räuber, ein Film von Benjamin Heisenberg zu Johann Kastenberger, diesem österreichischen Raubmörder, muss man glaube ich sagen. Stimmt, also Morde werden ihm auch angelastet. Gibt es einen super Film von Benjamin Heisenberg nach dem Roman zu dem Fall. Und wenn die dann flüchten zum Beispiel, da gab es so Tracking-Shots, ja, die mich an Szenen aus dem Film erinnert haben. Und damit ist der Film vollgestopft mit solchen Zitaten. Bei manchen Assoziationen mögen die Zuhörer nicht mitgehen, weil das spulte sich dann bei mir alles in Sekundenschnelle im Kopf ab. Und weil ich dann auch relativ viel gesehen habe. Das wertet die für mich jetzt persönlich auf. Das würde ich aber immer so als zweite Ebene sehen. Es war einfach gut inszeniert. Und wie gesagt, mit diesen ganzen Sachen hat das Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Wie gesagt, gegen Ende hat es mich dann so ein bisschen verloren, weil es das eigene vielleicht dann auch so ein bisschen verloren gegangen ist mit dieser deutsch-österreichischen Geschichte. Ich habe ganz viel neue Wiener Slang-Wörter kennengelernt. Ja, gut, Blunzen hatte ich schon mal gehört, aber der Deutsche hat uns gepflanzt. Habe ich auch nicht im Internet gefunden, was das heißen soll. Man konnte es aus dem Kontext schließen, aber das fand ich irgendwie witzig, ja.
Pflanzt hast du nicht gekannt?
Nein.
Eine Pflanzerei.
Das ist dann ein Betrug oder ein...
Verarschung.
Wieso dieser botanische Begriff?
Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber wir gehen dem nach, wir recherchieren das.
In der nächsten Folge.
Also das fand ich, da hatte die Serie einen großen Charme, fand ich. Und wie gesagt, gegen Ende wird es dann, flaut es für mich so ein bisschen ab und dann fand ich es nur spannend.
Der Witz war ja der, dass du verbotenerweise eigentlich die österreichische Version gesehen hast, weil Marvin Krehn, mit dem habe ich gesprochen, und er hat gesagt, es gibt tatsächlich eine deutsche Fassung.
Denn, ach, wirklich?
Ja, ja, weil er sagt, deutsche Zuseherinnen und Zuseher finden den österreichischen Dialekt sehr charmant und sehr witzig, aber nur so lang sie ihn verstehen. Wenn sie es nicht verstehen, dann sind sie sehr schnell
genervt. Ich habe mit Untertiteln geguckt, weil ich dann irgendwann auch genervt war.
Weil sie sind irgendwann genervt, sagt er, und deswegen haben sie eine eigene deutsche Fassung.
Ja, ich würde das genervt etwas insofern relativiert ausdrücken, dass man irgendwann nicht mehr mitkommt. Das ist wie wenn man eine Fremdsprache, die man nur leidlich spricht, die man zwar irgendwie versteht, aber nicht so gut, dann ist das irgendwann die Aufmerksamkeit. Man muss sich wirklich sehr konzentrieren. Ja? Und die Wienern dann schon so los, dass ich dann wirklich dann irgendwann auch kapituliert habe und gesagt habe, komm, ich
Das wurde dann synchron übersetzt, oder wie?
Ja, ja, die haben tatsächlich das nochmal eingespielt.
Und dann heißt es verarscht, statt gepflanzt, oder?
Ja, dann heißt es verarsche.
Aber das ist ja veräppelt.
Das ist eine Veräppelung.
Ja. Aber Gott sei Dank habe ich die österreichische Fassung gesehen, dann ist ja blöd. Also dann nimmt das ja eben ganz viel Charme.
Na, Krehn hat ja auch Folgen für die Serie 4 Blocks geschrieben, das haben wir schon gesagt und inszeniert. Er sagt, er hat eine gewisse Faszination für das Kriminelle, aber gleichzeitig eine große Angst und Abscheu davor. Beschreibt ein bisschen das, wir am Volkshelden mögen. Ja. Er versucht, in diese Welten einzudringen. Bei 4 Blocks war es natürlich viel ernsthafter gemeint und brutaler und klarer. Crooks versucht auch, authentische Welten zu schaffen, ist aber humorvoller und spielerischer, sagt er. Siehst du dieses spielerische Moment in Crooks?
Ja, also alles, was ich gerade schon erwähnt habe, also wirklich diese lustvolle Mixtur aus verschiedenen Genres und Inszenierungsweisen und so weiter, ist definitiv extrem spielerisch und auch gewollt und auch für jedermann oder jede Frau, also für jeden sichtbar, auch wer sich jetzt nicht so auskennt. Das kriegt man mit und daraus versucht die Serie ganz offensichtlich auch ihre Faszination oder ihren Charme zu ziehen, finde ich definitiv. Mit der Authentizität ist das ja immer so eine Sache. Ich war nie im Mafia-Milieu oder im Gangster-Milieu und deshalb, ich kenne nur mediale Darstellung. Und insofern kann man die ja eigentlich nur untereinander vergleichen oder sagen, okay, so intuitiv und das, was ich noch aus Nachrichten kenne oder so, erscheint mir Gomorra zum Beispiel als eine der naturalistischsten, sage ich mal. Die ist wahrscheinlich am nächsten nah dran, wie das tatsächlich abläuft. So. Aber genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Insofern würde ich sagen, dass das Crooks definitiv da, also das spielerische Moment überwiegt ganz stark und Authentizität, ja, zum Teil vielleicht auch, aber da kann man sich mal fragen, auf welcher Ebene. Also das ist ja auch mal eine Frage, worauf bezieht sich das jetzt? Es gibt ja auch zum Beispiel eine psychologische Realität oder Authentizität. Wenn man Animationsfilme sieht, dann sind die Figuren zum Teil, keine Ahnung, sind das irgendwelche Roboter oder irgendwelche Objekte, aber dadurch, wie sie agieren, dass sie so vermenschlicht sind, entwickelt sich ja auch sowas wie eine psychologische Glaubwürdigkeit oder irgendwie sowas. Ja? Wenn man jetzt so auf die Strukturen von Kriminalität oder sowas abhebt und so weiter, da bin ich dabei Crooks sehr skeptisch und ich glaube, dass das auch gar nicht gewollt ist. Da ist Four Blocks ganz anders. Also da haben die sich, glaube ich, schon darum bemüht, auch so die Realität dieser kleinen Kriminalität in Berlin, also in Deutschland spezifisch, auch mit darzustellen. Zum Beispiel, wenn die dann beim Amt sitzen und dann ihren Pass haben wollen und dann sagen, wir wollen ja endlich arbeiten und so weiter. Also, dass die deutsche Migrationspolitik da auch mindestens mitverantwortlich für ist, dass viele Migranten, Migrantinnen in die Kriminalität gegangen sind, weil sie einfach nicht arbeiten konnten und sich dann das keine Zukunft aufbauen konnten oder es schwer fiel, sagen wir mal so. Ja? Also, ja, also da schlägt die Serie einen ganz anderen Ton an, würde ich sagen.
Stichwort Authentizität. Krehn sagt, er habe im Milieu recherchiert, aber nicht in dem Sinn, dass er da jetzt einschlägige Lokale besucht hätte, sondern dass er mit Menschen gesprochen hat und sich Dinge erzählen hat lassen. Reicht das denn, um eine authentische Gangstergeschichte zu erzählen oder braucht es immer diesen Deep Dive ins Milieu?
Also ich finde nicht, dass man so undercover sich dann in irgendein Milieu einschleichen muss, um da dann irgendwie für seine Drehbücher zu ermitteln oder so. Und ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wer erzählt und wer zuhört und was man daraus macht. Ich glaube, dass gute Künstler da relativ schnell ein gutes Gespür für entwickeln oder ein gutes Gespür grundsätzlich dafür haben, wie die Leute sind, wie sie reden und so weiter. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so Orte gar nicht besucht hat. Er wird sich ja zumindest mal in den Straßen bewegt haben oder vielleicht mal irgendwie so eine Bar aufgesucht haben. Also einfach um zu wissen, auch um eine gewisse visuelle Vorstellung dann ja auch zu entwickeln. Als Drehbuchautor muss man ja auch visuelle Vorstellungen haben, wie die Orte aussehen, wie die Figuren interagieren und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass man sich da jetzt so Method-Acting-mäßig, so bezogen jetzt auf Drehbuchschreiben, da jetzt jahrelang im Milieu aufhalten muss, um das zu recherchieren. Das machen andere auch nicht. Ne? Also Panik, zum Beispiel, wenn man historische Sachen macht, dann wühlt man sich durch die Literatur und so weiter, guckt sich andere Filme an, wie die das gemacht haben.
Naja, man kann ja schlecht in die Zeit sich versetzen.
Ja, eben, ne? Aber ich meine, die machen es ja trotzdem. Ja, man sagt ja keiner irgendwie oder spricht ihm ab so. Also klar ist das immer eine Frage, wie authentisch war das dann tatsächlich und so. Ja. Aber auch das geht ja, dass man dann sowas überzeugend machen kann. Das wollte ich damit
vielleicht
sagen.
Vielleicht waren ja die Mafia-Paten früher ganz anders und sind seit der Pate so, wie sie jetzt sind.
Ja,
also so, wie man sich vorstellt, dass sie sind.
Und das wird dann wieder reinszeniert mit den Sopranos, die fette Zigarre und so weiter.
Ja, jetzt rennen sie alle im Bademäntel herum.
Und gehen in Therapie.
So, also, aber ansonsten jetzt so speziell auf Gangster, also das ist ja, glaube ich, so der Prominenteste und der auch immer ja noch im Verborgenen lebt, weil er fürchtet, eben ermordet zu werden. Ne? Also der war wohl dann ziemlich nah dran.
Ich habe ja bei dem Interview mit Marvin Krehn ihn ein bisschen, wie soll man sagen, also er war ein bisschen erstaunt über meine Frage, weil ich gesagt habe, das Genre generell leidet ja ein bisschen unter seiner Männerlastigkeit. Also das Genre Gangsterfilm, Frauen kommen in diesen Filmen, aber auch in manchen Serien oft vor als klassisches Bild, Heilige oder Hure. Und das hat ihm bei Crooks nicht gefallen. Würdest du das so sehen? Du schaust ein bisschen skeptisch, ja? Siehst du das nicht so?
Ja, ich habe jetzt in Bezug auf Crooks, okay, es gibt dann ja diese Prostituierte, die mit dem Taxifahrer irgendwie so eine Vater-Tochter-Freund-Freundin-Beziehung ja irgendwie hat, also auf so einer platonischen Ebene, war natürlich so ein bisschen so eine Taxi-Driver.
Am Anfang ist es so, es entwickelt sich dann anders, ne?
Ja, ja. Und ich muss jetzt noch mal kurz die Frauenfiguren durchgehen. Also grundsätzlich ist das Genre schon tendenziell eher männerlastig. Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach dem Umstand geschuldet, dass diese Kriminalität weit überwiegend von Männern auch verübt wird. Es zwar auch Mafiosas gibt, ich habe da nochmal recherchiert, es gibt eine Griselda Blanco, übrigens genau, die eine Frauenfigur da, die dann von der korsischen Mafia, die dann ja auch eine Führungsposition hat, es heißt ja auch Griselda.
Gibt es eine schlechte Netflix-Serie?
Genau, die wäre mir auch als einziges Beispiel eingefallen.
Ja, die habe ich auch angefangen zu gucken gestern noch, habe ich nur kurz reingeschaut. Und dann gibt es das ja Good Mothers, habe ich noch recherchiert. Da geht es wohl eher darum, das sind dann eher diese Frauen, die sozusagen die Frauen der Gangster, also die nicht selber Gangster sind, habe ich so. Und das fand ich ganz spannend, weil es gibt nämlich anderes männerlastiges Genre, der Western. Gibt es nämlich einen Western von einer Frau, Meeks Cutoff, Kelly Reichardt, die ja dann auch für First Cow noch ein Western dann auch bekannt geworden ist. Und die beschreibt dann einen Track, das ist basiert auch auf einer wahren Begebenheit, gen Westen, aus der Sicht einer Frau. Und das ist ein ganz spannender Film, weil dann werden auch so Alltagsroutinen beschrieben, wie die dann, keine Ahnung, Geschirr waschen und so. Klingt jetzt erstmal langweilig, aber ich habe ihn angefangen zu gucken und dachte, irgendwie ist er anders. Und dann ist mir das später aufgegangen. Es wird auch nicht so oft sensitiv, ja, man hört aus dem oft eine Frauenstimme mal oder so, aber der Film konzentriert sich so ganz aufs Zeigen und zeigt irgendwie andere Sachen, ja, als normalerweise. Und The Good Mothers scheint mir so ähnlich zu sein, dass der eben diese weibliche Perspektive in den Fokus rückt. Und ja, und mit Griselda eben dann, auch wenn die Serie jetzt vielleicht qualitativ nicht so toll ist, aber eine Mafiosa mal in den Mittelpunkt stellt. Und bei Gomorra ist es ja auch so, dass erstmal die Frau von dem Savastano dann eine Führungsrolle übernimmt, aber die er dann nicht komplett übernimmt, sondern eigentlich vermeintlich, um für ihren Sohn dann Ordnung zu schaffen, damit der übernehmen kann. Also die patriarchale Struktur wird da von dieser Person zumindest, der Frauenfigur, nicht angetastet.
Bei Sopranos sind ja auch die Frauen eigentlich die Heldinnen. Oder eine andere großartige Gangsterserie, Breaking Bad, fällt mir auch ein. Das sind ganz starke Frauenfiguren einfach auch dabei. Ne?
Mir fällt noch Good Girls ein. Da geht es um diese Desperate Housewives-artigen Figuren, die dann Falschgeld produzieren.
Ja.
Ich finde auch immer, also wenn dann doch so ein bisschen sowas wie gesellschaftliche Realität dann gerettet werden soll bei aller spielerischen oder Verspieltheit bei der Inszenierung, wenn das nun mal, diese Art von Kriminalität auch so männerlastig ist, dann frage ich mich, warum man das jetzt krampfhaft dann für die Serie oder eine filmische Darstellung ändern soll. Dann kommst du auch noch an, was wird denn da eigentlich erzählt? Wie gesagt, Gomorra, glaube ich, würde ich schon sagen, die bemühen sich wirklich um so eine authentische Darstellung der Mafia-Strukturen in Neapel und wie zerstörerisch das ist und so weiter und so fort. Und aber oft sind diese Mafia-Serien ja einfach auch Familiendramen, beziehungsweise es geht um bestimmte familiäre Konstellationen, die da verhandelt werden, gerade Vater-Sohn-Dramen zum Beispiel, ja, Bruder-Dramen. Also schon, was dann in so eine patriarchale Struktur auch gut reinpasst. Ja, der Sohn, der es dem Vater nicht recht machen kann, der in seine Fußstapfen treten soll, aber der Vater es vielleicht doch nicht will. Also diese ganzen Konflikte, die damit einhergehen. Und dafür eignet sich das dann eigentlich ganz gut auch, um solche psychologischen Fragen zu verhandeln. Ja, hat man in Gangs of London zum Beispiel so eine Vater-Sohn-Geschichte und natürlich auch in Crooks ganz stark. Der Sohn, der verleugnet wurde, ja, und der sich nicht geliebt fühlt dadurch und so weiter, dann aber doch alles vererbt bekommt. Der Bruder, der Rivale dann des Sohnes ist von dem anderen Bruder sozusagen, also der Onkel, und der dann auch noch einfach mal so eben umgebracht werden soll. Also diese ganzen Sachen. Und warum darf es, andersrum gefragt, warum darf es kein männerlastiges Genre geben?
Peaky Blinders fällt mir auch noch
ein. Ja, zum Beispiel, genau.
Aber vielleicht wäre es ja ganz lustig, siehe Bridgerton, dass man was so wirklich bewusst umdreht und anders erzählt, gerade wenn man so aufs Spielerische geht, wer weiß, vielleicht erwartet uns in Zukunft so eine Gangster-Serie.
Also, das ist dann, glaube ich, oder das finde ich auch definitiv, aber dann würde ich dann nicht immer sagen, dass eine Serie dann alles machen muss, sondern muss man so ein bisschen das Gesamte sehen. Ja? Und dann finde ich das auch super, dass zum Beispiel in Gomorra kommen ja mehr Frauen eigentlich vor. Also da finde ich die Frauenfiguren eigentlich viel präsenter. Ja. Man hat da diese eine Mafiosa, ja, die sehr präsent ist, ja. Und ich bin jetzt bei der zweiten Staffel, die anscheinend auch immer wichtiger wird, ja, bis sie wahrscheinlich auch umgebracht wird irgendwann, keine Ahnung. Mhm. Die dann aber auch die Frau von ihrem Sohn extrem quält, ja, die dann auch so. Also da hat man ja schon viele ausdifferenzierte Frauenfiguren, finde ich. Dann diese Patrice oder Patricia, die dann für den Savastano die Botin ist, die auch zuerst nicht will und sich dann aber als sehr clever herausstellt und irgendwie ja schon eigentlich eine positive Figur ist, eine der wenigen oder vielleicht doch die einzige positive Figur.
Ja.
In der ganzen Serie.
Bleib dran, denn bei uns geht's gleich weiter mit der Faszination für Gauner, mafiöse Strukturen und Raid Kologis Empfehlungen für Gangsterserien. Wir sind gleich wieder da.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht oder ein Kochduell? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Lieber Reit, Gauner, Gangster und Ganoven sind ja praktisch seit Bestehen des Films ein unglaublich ergiebiges Thema. Was fasziniert uns denn so an dieser Verbrechensjagd?
Ich glaube, das sind verschiedene Sachen. Vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich gilt ja gerade die organisierte Kriminalität als extrem wandelbar. Das heißt, sie kann sich sehr gut an verändernde gesellschaftliche Verhältnisse anpassen und so weiter. Und darüber können natürlich tagesaktuelle Sachen aufgegriffen werden. Keine Ahnung, Immobiliengeschichten zum Beispiel, ja. Zu wenig Wohnraum und so weiter. Wie ist das Ganze mit den Geldervergabe von Subventionen und so weiter und so fort. Zum Beispiel Drogen und so weiter. Und dann glaube ich auch einfach, worüber wir schon gesprochen hatten, diese Parallelgesellschaft, die sich mitten in uns befindet, in unserer Gesellschaft, die aber nach eigenen Gesetzen funktioniert und dann natürlich Filme, Serien, also künstlerische Verarbeitung auch so Spielwiesen sein kann, dass man mal da reinblickt. Ja? Und wir wissen natürlich, es sind mediale Inszenierungen und können das, wie wir ja schon diskutiert haben, auch nicht nur da wirklich mit der Realität abgleichen. Wollen wir, glaube ich, auch nicht. Aber man kann eben auch daran partizipieren, sich mal jenseits dieser bürgerlichen Ordnung zu bewegen, obwohl uns viel vertraut vorkommt, weil wir ja schon in derselben Gesellschaft, in derselben Welt leben wie wir. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das spannend ist. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die aufgebaut sind. Also wenn man jetzt die Sopranos nimmt, dann ist es ja eine Mafia-Familie und eine tatsächliche Familie mit den üblichen Alltagsproblemen. Ja. Es geht ganz stark auch um den amerikanischen Traum. Also sehr kulturspezifisch sieht man bei dem Vorspann, wie er durch die Stadt fährt und dann in den Suburbs landet, bei einem Einfamilienhaus und so weiter. Also das, was sich alle Bürger und Bürgerinnen irgendwie erträumen, so nach konventionellem Sinne, Geld zu haben, gehobener Mittelstand, zwei Kinder, Haus, Hund so ungefähr. Und dass da aber natürlich dann der Subtext ist, ja, er hat es mit kriminellen Mitteln erreicht und dem das alles untergeordnet. Genau, und dann gleichzeitig die Gefährlichkeit. Ja, dass wir an etwas partizipieren können, von dem wir Angst haben. Da sind wir vielleicht dann auch beim Horrorfilm, ja, faszinierend finden, aber gleichzeitig Angst haben und wir können daran partizipieren und gleichzeitig haben wir aber die schöne Distanz durch das Medium und bleiben ja da doch in unseren heimischen vier Wänden.
Mhm. Jetzt sind ja Kennzeichen des Gangsterfilms sind meistens Narrative, die sich wiederholen. Wir haben zum Beispiel eine ganz große Gangstergeschichte, der Raubüberfall, der große Eisenbahnraub. Ja. Da wurde rauf und runter gespielt in verschiedenen Variationen. Wir haben den Paten, der mafiöse Strukturen nachzeichnet, aber eben auch diese ganze familiäre Verbindung und Geschichte, die wir dann später in Serien wie Narcos, Breaking Bad, Sopranos, aber wahrscheinlich auch sogar bis zu heute Succession wieder gesehen haben. Reit, unterliegen solche Serien oder Filme einer Mode, wie man jetzt sagen kann, in der und der Zeit, die Sopranos waren in ihrer Zeit richtig und wichtig, aber jetzt hat man gerade irgendwie andere Themen an Gangsterfilmen oder Serien?
Na, ich würde mal vielleicht die Sopranos mit Breaking Bad vergleichen. Also Sopranos ist ja dann auch mit der Zeit gewachsen, ist ja auch immer wieder aktualisiert. Das sieht man an der Kleidung, die tragen, wie der Tony angesprochen wird. Mal wird er mit Tony angesprochen, dann Tone und so weiter. Dann tragen der Pauly andere Trainingsanzüge und so weiter. Also das ist alles, ja, also da wird es ja schon angepasst sozusagen. Das ist jetzt natürlich mehr so auf der äußeren Ebene.
Unterliegen diese Genres Moden? Das Genre selber ist ja ein ganz, ganz uraltes. Gab es schon im Stummfilm, hat es Gangsterfilme gegeben.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, bei Sopranos erstmal auch auf dieser inszenatorischen Ebene natürlich, dass sie dann auch so zeitgenössische Sachen mit aufgenommen haben. Die ist ja schon auch über ein paar Jahre gewachsen. Und bei Breaking Bad, das fiel ja dann ziemlich genau mit der Krise zusammen, dass sich der Mittelstand, ja, der Finanzkrise und der Mittelstand so im Stich gelassen fühlt. Und ob das jetzt Zufall war oder ob die es wirklich so blitzschnell da reagiert haben, das ist ja die Rache des Mittelstandes an den Umständen, von denen sie sich im Stich gelassen fühlten. Ja, der überqualifizierte, weiße, mittelständische Walter White, der nochmal White heißt, und der als Lehrer irgendwie und in der Autowaschstraße sich da krummbuckelt und nur ganz wenig Geld verdient, also völlig unter seinen Qualifikationen. Und dann sagt er, okay, ich habe die Nase voll und jetzt spiele ich voll meine Fähigkeiten aus als Chemiker, mache die perfekte Ware und vertick die völlig rücksichtslos. Ja? Also zeitgenössischer geht es ja gar nicht mehr.
Ja, ja, ja. Es hat uns nur vielleicht irgendwo gezeigt, dass noch die Erzählung ist. Die Erzählung ist hier noch stärker. Es ist hier, glaube ich, bei uns ist es oder bei den näheren Serien ist es eher so, dass man sagen kann, wenn ich was habe wie Narcos, ich habe sowas wie Gomorra, ich habe sowas wie Crooks, ich habe sowas wie Vier Blocks. Die wollen realistischer sein, habe ich das Gefühl. Und sie sind viel mehr und viel näher am Verbrechen dran, als an der Beziehungsgeschichte. Ja,
ja, aber das ist ja genau das, was ich meine, dass man so darüber sprechen muss. Was meint man mit Authentizität? Also Breaking Bad ist ja zum Beispiel stilistisch viel artifizieller, aber da geht es natürlich auch um das marode Krankenkassensystem, ja, dass der dann alles da Cash zahlt an der Kasse und so, dass der gar nicht versichert ist. Und also da geht es ja, ne, da ist das natürlich auch sehr authentisch. Und eben diese weiße Mittelschicht, die sich im Stich gelassen fühlt und so weiter. Aber in inszenatorisch ist das, würde ich sagen, jetzt nicht so wie Gomorra, wo dann so mit, ich nenne mal, dokumentarisch kodierten filmischen Mitteln gearbeitet wird. Das ist ja, glaube ich, durchweg von der Schulter gefilmt, Gomorra. Also ja, die Kamera ist ständig verwackelt, man ist ständig in der runtergekommenen Gegenden in Neapel und so weiter. Ich glaube, jetzt, weil ich gestern gesehen habe, eine Verfolgungsjagd oder so, da haben sie wahrscheinlich vom Kran aus gefilmt und so weiter. Aber das ist ständig Unruhe und das Ganze wirkt auch eher wenig durchkomponiert, ist natürlich durchkomponiert, aber dass es so den Anschein hat, dass das alles so relativ spontan und unmittelbar gefilmt ist und so weiter. Sopranos ist auch viel artifizieller, aber da werden ja auch Filme ständig zitiert, zum Teil dann wirklich direkt. Also es kommt dann so ein bisschen drauf an, worauf die dann abheben. Und was die Clan-Kriminalität in Four Blocks angeht, ist das natürlich dann deutsche Realität eher, die dann da auch, ja. Also da weiß ich gar nicht, ob das unbedingt eine Mode ist. Man kann jetzt vielleicht sagen, aufgrund von Four Blocks und Gomorra oder so, dass die Tendenz vielleicht dahin geht. Also in Four Blocks ist auch viel mit Handkamera zum Beispiel gefilmt und so weiter, ja. Aber das ist immer schwierig, dann so einen Trend auszumachen. Ab wie viel reichen 2, 3 Serien, um die Prominenz und um einen Trend auszumachen oder
ja,
nicht?
Ne? Na, den gibt es ja auch nicht mehr, den Trend.
Nee, würde ich auch sagen.
Also zu mir hat mal jemand gesagt, Mafia-Film geht immer als Genre. Ja? Also die Leute sind wahnsinnig fasziniert von diesem Genre und wollen und können eigentlich gar nicht genug sehen. Warum ist das denn so?
Naja, erstmal gibt es organisierte Kriminalität überall. Das heißt, man hat auch unterschiedliche Settings. Gomorra sitzt man dann in Neapel, bei Breaking Bad dann in Albuquerque, was vorher, glaube ich, keiner kannte, ich auch nicht. Irgendwie ist wieder ganz anders. Four Blocks dann mitten in Berlin. Und damit kann man natürlich auch ganz klar lokale gesellschaftliche Probleme aufgreifen, in die organisierte Kriminalität hineinreicht. Erstmal das Yakuza, das ist ja auch noch so ein Mafia-Genre im Grunde, was ja dann nochmal eine ganz eigene Welt ist sozusagen, die auch ganz spannend ist. Und ich glaube erstmal das, dass es ganz unterschiedliche Settings gibt, in denen die da abgerufen werden können und dann eben auch, dass es ganz unterschiedlich ausgedeutet werden kann. Also zum Beispiel Gomorra, wo es dann wirklich um die Strukturen geht und wie funktioniert das, diese Bandenkriminalität oder so. Bei Sopranos auch ganz stark dieser psychologische Faktor. Gangs of London auch, ganz starke Vater-Sohn-Problematik oder auch Sohn-Mutter und so weiter. Ja, also eher diese innerfamiliären Geschichten. Also man kann es in verschiedene Richtungen schieben und deuten. Und ich glaube, das macht es auch so spannend. Und es bleibt immer bei, die Gefährlichkeit ist, glaube ich, immer was Anziehendes und etwas, woran man keinen Einblick hat, so im alltäglichen Leben.
Wir haben jetzt schon ganz viel über die Sopranos gesprochen, die wohl berühmteste Mafia-Serie, wenn man so will, die auch von vielen fast abgöttisch verehrt wird. Ist es für dich denn auch die beste Serie in dem Genre?
Also wenn man Breaking Bad und vielleicht sogar The Wire mit reinnehmen kann, dann würde ich die ehrlich gesagt alle drei am liebsten auf Platz 1 setzen, weil ich finde, die haben alle ihre ganz spezifischen Qualitäten und da würde ich jetzt nicht sagen, dass die eine besser ist als die andere. Da finde ich fast The Wire sozusagen noch in sich runder, kann man sagen. Ach, weiß nicht, das habe ich jetzt auch nicht im Kopf, dass da irgendwelche Redundanzen sind. Also wo ich sage, die Folge war jetzt komplett überflüssig oder irgendwie nicht gut geschrieben oder irgendwie sowas. Gibt es da, glaube ich, so Aussetzer haben die nicht, ja. Und die sind alle drei, hatte ich den Eindruck, haben die nicht versucht, die irgendwie auszuschlachten und künstlich zu verlängern. Die sind alle so in sich gut geschlossen und unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ja, The Wire hat dann nochmal so eine Art, das ist also so eine soziologische Studie, ja, über Systeme in einer Gesellschaft, wie die sich gegenseitig beeinflussen, aber vielleicht auch in der Entwicklung blockieren und so weiter. Dann auch diese soziologische These, dass unsere Wege eigentlich vorgezeichnet sind, in welches Milieu wir hineingeboren werden. Und so ist ja auch da auch unglaublich mutig, dass sie so sperrig ist. Und da bei den Sopranos habe ich übrigens auch ziemlich lange gebraucht, bis ich reingekommen bin. Das hat schon auch ein paar Folgen gedauert. Ja. Und die drei würde ich, glaube ich, so also qualitätsmäßig auf einer Ebene sehen. Von meinen persönlichen Vorlieben auch schwierig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, The Wire würde ich so schnell nicht nochmal wiedersehen, weil die dann doch recht sperrig ist. Also gut, ich die auch finde. Aber da würde ich dann vielleicht am ehesten Sopranos nochmal schauen wollen.
Ja, wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Gomorra nicht.
Oh, Gomorra finde ich echt finster. Weil da hat man wirklich das Gefühl, also weil die auch nicht so viel, wie soll ich sagen, also zwei Sachen. Einerseits ist inszenatorisch Sopranos irgendwie so ein bisschen zugänglicher, weil das ist meistens sonnig und irgendwie sieht auch alles ganz nett aus. Dann wird da der Pater andauernd zitiert. Man hat ja auch zum Teil die gleichen Schauspieler, ja. Die Psychotherapeutin ist ja die Frau von dem aus Goodfellas. Bisschen Namen vergessen von der Schauspielerin und so weiter. Und dadurch hat das immer noch diese Metaebene. Ja, ist sehr medienreflexiv und so weiter. Und Gomorra, da habe ich wirklich das Gefühl von sowas wie, ja, so ein bisschen so ein inflationär gebrauchter Begriff von Authentizität, dass ich denke, da, okay, das ist so, die Leute werden da reihenweise erschossen, keiner kann sich sicher fühlen. Also diese Paranoia, was natürlich auch zum Kerngeschäft von Mafia-Serien und Filmen gehört, finde ich da so schon fast quälend.
Ja. Okay, das heißt also, wer jetzt zum Beispiel am Mond lebt oder unter einem Stein, der sollte sich dann, um in das Genre einzutauchen, welche Serien anschauen, um in das Gangsterfach einzusteigen?
Ich würde sagen, The Sopranos, eben auch wegen des Humors, ja, dass er zur Psychotherapeutin geht. Also das Grundsetting macht es einem erstmal leichter und holt dann, glaube ich, mehr so in der Alltagsrealität, also medialen Realität ab, was man so aus anderen kennt. Und dann eben, würde ich sagen, The Sopranos, Breaking Bad dann. Und dann vielleicht Gomorra, weil es dann nochmal was ganz anderes ist. Und The Wire würde ich mir aufheben, sage ich mal so.
Wenn man und für die ganz, 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 ganz Fortgeschrittenen dann Crooks?
Nein, da würde ich ja sagen, wenn man Sommerloch hat und denkt, okay, kleine Serie, die Spaß macht mal so zwischendurch, dann kann man sich die anschauen.
Okay, aber
also ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde sie jetzt auch nicht unbedingt, dass man sie gesehen haben muss. Und das ist ja auch so ein bisschen blöd, man kann die auch nicht nebenbei laufen lassen, sondern weil so viel passiert. Also es ist von vielem zu viel und von einigen zu wenig, würde ich sagen. Also man ist so, es ist so ein bisschen überladen und man muss dem schon sehr genau folgen. Und hübsch finde ich auch die Münze als MacGuffin, der Österreicher, der Krutzler heißt er, ist ja im Grunde so eine Art Frodo, dieser Münzträger, der die Münze dann irgendwie immer beschützen muss oder beschützen will und so weiter.
Ja.
Und diese ganzen, ja, das ist irgendwie ganz lustig und macht Spaß, aber dafür ist auch zu viel, dass man das mal eben so nebenbei laufen lassen kann irgendwie und so. Dafür ist es dann wieder zu kleinteilig.
Ja, ja, Krutzler der Hobbit.
Ja, ja, so ein bisschen. Ja.
Na sicher.
Ja. Aber auch der Taxi Driver.
Ja,
genau.
Ja.
Naja.
Doris, was ist deine Lieblingsgangsterserie?
Meine Lieblingsgangsterserie, ich würde jetzt schon sagen Succession. Das sind die Ganoven von heute.
Die auch nicht unbedingt aus dem Volk kommen, sondern über den Gesetzen stehen, die Reichen.
Das Ding ist, es macht einem ja auch gleichzeitig Angst. Also ich würde auch ganz stark nochmal diese Ambivalenz betonen, weil man will ja nicht wirklich so sein. Naja, wenn man dann just die Kiste ausgeschaltet hat, dann ist man wieder bei seiner Familie. Ja, man will ja nicht wirklich Leute umbringen oder so. Aber dass man manchmal so denkt, oh, diese Rücksichtslosigkeit, ich mache das jetzt einfach und ich setze mich über alles hinweg oder so. Also dieses Spiel damit, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und die intelligenteren Serien wie Sopranos oder auch Breaking Bad, die spielen diese Verführungskraft ja voll aus, um die Zuschauerinnen auch immer wieder vor den Kopf zu stoßen. Bei Walter White ja genau das Gleiche. Man ist ja von diesem Genie, das ja auch aus jeder noch so verzwickten Lage herauskommt mit Finesse und Intelligenz. Das ist ja faszinierend. Aber dann macht er wieder irgendwas, boah, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Also das wird es ja schon immer dieses Hin und Her. Und da finde ich, das sind Serien halt, spielen, können dieses Potenzial besonders gut ausspielen.
Michael, wo siehst du dich in der Gangsterwelt?
Mir hat The Brothers Sun ganz gut gefallen oder Sun mit Michelle Yeoh. Da geht es auch viel um Beziehungen, die Familienstrukturen und asiatische Gangsterfamilie. Fand ich auch sehr US-amerikanisch inszeniert, sehr schnell geschnitten und ein bisschen comichaft fast, mit lustigen Zitaten auch zum Beispiel auf Jurassic Park und humoristischen Kung-Fu-Szenen. Also das hat mir gut gefallen, meine persönliche Empfehlung. Ja, es gibt auf alle Fälle sehr viele Serien, die man sich da anschauen kann. Danke, lieber Raed, dass du mit uns heute dieses Thema besprochen hast und bei uns im Studio warst.
Ja, danke auch nochmal für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
Und danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
Bye, bye. Bye.
Ciao.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer.
Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.